Ich darf noch einmal alle herzlich begrüßen zur Kammerveranstaltung der gewerblichen Wirtschaft Niederösterreich, die uns eine Weiterbildung finanziert hat. Und wir freuen uns ganz besonders, dass Herr Dr. Hager für uns spricht und vier wunderbare Vorträge hält. Er ist der Kurator, Astronomie-Kurator des Ars Electronica schon lange und mit seinen Vorträgen international bekannt, in allen deutschsprachigen Ländern nehme ich an, und bis USA geht Ihr Ruf schon, und wir werden von ihm in den Weltraum entführt, und dazu wünsche ich viel Vergnügen heute. Dankeschön, Herr Doktor.
Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe die große Freude, dass ich eine Brücke schlagen darf heute. Eine Brücke zwischen der Astronomie und der Astrologie. Sie wissen ja aus den Medien, ist das Thema der Astrologie aus der Sicht der Sternenkundler immer ein bisschen ein Dorn im Auge. Manchmal auch umgekehrt. Und ich habe mich bemüht, oder möchte mich bemühen, ein bisschen vielleicht das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. Und alles, was es braucht, ist eine gewisse Offenheit für den Standpunkt der anderen. Und dass man keine Berührungsängste hat. Denn soweit ich sie verfolgt habe, und ich habe mir nicht sehr viel Zeit genommen für diese in den Medien verbreitete Schlacht. Alles, was es also wirklich braucht, ist eine gewisse Offenheit und eben, was man da finden konnte, sind ganz viele Ängste auf Seiten der Naturwissenschaftler, dass sie vielleicht irgendwo den apodiktischen Anspruch über die Herrschaft des Wissens verlieren könnten. Aber das sind Ängste, mit denen jeder selbst fertig werden muss, und das hat überhaupt keinen Einfluss auf das, womit wir alle arbeiten. Denn wir arbeiten alle mit dem Licht der Sterne. Das Sternenlicht. Und in diesem Vortrag habe ich zunächst mal vor, einen Bogen zu spannen zwischen dem Licht der Sterne, wie Sie es hier in diesem Bild sehen, zwischen uns Menschen, respektive mit der Hand. Ich bin ja in meinem Tagesberuf ein Handchirurg und beschäftige mich schon seit den Kindesbeinen mit den Sternen. Ich betreibe eine eigene Sternwarte, wo auch dieses Foto entstanden ist von einer Milchstraße. Eine Milchstraße, das einleitende Bild für diesen Vortrag, wo wir gesprochen haben, wollen das Verbindende darstellen. Es sind in Wahrheit zwei Milchstraßen. Wir haben hier eine und hier noch eine zweite, und die beiden haben sich gemerged, wie wir das sagen, die haben sich verbunden, sind eine Verbindung eingegangen, die über Milliarden von Jahren sehr stabil sein wird. Und in diesem Streifzug, durch diesen Vortrag, werden wir also darüber sprechen, wie die Astronomen heute den Himmel untersuchen, was darum wirklich neu ist und was ein alter Hut ist, aber sich einfach hinter der schönen Masche der Naturwissenschaft gut versteckt, beziehungsweise was die Naturwissenschaft auch kann, nämlich uns mit Hilfe der naturwissenschaftlichen Methoden das Werkzeug in die Hand zu geben, Sternenfotos zu machen und das besser angreifen zu können und begreifen zu können, worin wir leben, nämlich als Menschen im Kosmos. Zunächst mal möchte ich Sie bitten, dass Sie sich zurückfallen lassen, ungefähr 2000 Jahre zurück von jetzt. Und Sie stellen sich vor, Sie sind im heutigen Mittleren Osten unterwegs. Sie sind zu dritt unterwegs. Blick Richtung Süden, es ist Nacht. Das hier ist keine Lichtverschmutzung, denn es gibt noch kein künstliches Licht bei Nacht, sondern das ist das Zodiakallicht, das ist das reflektierte Sonnenlicht bei Nacht. Der interplanetare Staub reflektiert ja das Licht der Sonne. Es ist quasi ein Gruß der Sonne bei Nacht und eine Rückversicherung für uns. Sie sagt uns damit, ich werde auch morgen wieder da sein, auch wenn ich jetzt gerade unterm Horizont bin. Und sie orientieren sich am Licht der Sterne, denn es ist das, was der Sternenhimmel wirklich kann. Er ist ein verlässliches Werkzeug zur Orientierung. Denken wir an die Seefahrer, denken wir aber auch daran, dass sich viele Kulturen am zeitgerechten Aufgehen von einzelnen Sternen ausgerichtet haben, um die Felder zu bewirtschaften. Und Sie bemerken, wenn Sie ganz genau schauen, dass an der Spitze vom Zodiakallicht zwei Wandelsterne sich begegnen. Es sind Saturn und Jupiter, die so eng beieinander stehen, dass sie es mit freiem Auge nicht mehr unterscheiden können. Und dieses Bild hier erinnert uns vielleicht ein bisschen an das Erscheinungsbild eines Kometen. Und wenn ich Ihnen sage, Sie sollen sich vorstellen, Sie sind nur zu dritt unterwegs und warten darauf, wie es in der Bibel heißt, als der Stern dann stehen blieb, wussten Sie, wo Sie lang zu gehen hatten, dann warten Sie praktisch auf, auf eine Phase der Rückläufigkeit von diesen Wandelsternen von Saturn und Jupiter. Und all das hat sich abgespielt im Tierkreiszeichen der Fische. Das können wir heute anhand der naturwissenschaftlichen Methoden rekonstruieren und zeigen. Das heißt, wir sprechen von der kosmischen Ankündigung der Geburt des großen Propheten Jesus, der das Christusprinzip auf Erden inkarniert hat und hergebracht hat. Und wenn wir das so sehen, wenn uns die Naturwissenschaft dieses Bild in die Hand gibt, dann können wir dankbar sein, denn dann verstehen wir vielleicht einen Aspekt von den Bibelgeschichten besser, wo es darum geht, dass so viele Geschichten um Jesus herum sich um die Fische drehen. Und jetzt gehen wir nur ein paar tausend Jahre weiter zurück und schauen uns die Mythologie an und begegnen hier dem Vater Zeus, dem Himmelsvater, der wieder einmal von seiner Frau nur das eine wollte und bekanntlich wollte er das auch von anderen. Und so hat er sich als Stier daran gemacht, zum Beispiel die Europa zu entführen. Sie wissen, der Zeus hat also sehr viele Gespusis gehabt, wie wir sagen, und aus einem dieser Verbindungen ist einer der vielen unehelichen Söhne hervorgekommen, nämlich hier der Herakles, Herkules. Das hat natürlich die Hera sehr wild gemacht, seine Frau, und die hat auch dem Buben nachgestellt und hat eben Würgeschlangen geschickt. Aber schauen Sie mal, wenn wir da genauer hinschauen, wir erkennen keine Angst im Gesicht dieses kleinen Knaben. Sondern vielmehr fragt sie dieses Gesicht, wie viel Kraft muss ich aufwenden mit der rechten Hand, damit ich dieser Würgeschlange das Leben herausquetsche aus ihrem Körper. Der weiß ganz genau, dass er das überleben wird. Sondern als kleiner Winzling hat er schon diese titanische Kraft. Die hat er auch gebraucht, denn es hat viele Anschläge gegeben auf sein Leben. Die Hera war ja böse, erst recht, als der Zeus überlegt hat, naja, jetzt ist es so böse, dann benenne ich vielleicht den Knaben ihr zu Ehren, Herakles, zu Ehren der Hera. Ja, das hat sie erst recht fuchsteufelswild gemacht. Und so musste der kleine Herkules all das überstehen. Schauen Sie, er schaut nicht mehr hin, er verlässt sich auf die Kraft der linken Hand, weil er da hier einer anderen Schlange, ohne hinzuschauen, mit großer Selbstverständlichkeit das Leben herausdrückt. Und das ist deswegen möglich gewesen, weil der Zeus natürlich wusste, die Hera wird böse sein. Daher immer dann, wenn sie geschlafen hat, hat er den kleinen Herkules angelegt an die göttliche Brust, wo er göttliche Muttermilch aufgenommen hat, das ihn so stark gemacht hat und nährte, dass er eines Tages so stark angezogen hat, dass sie während des Schlafes erwachte, diesen Bengel an ihrer Brust fand, diesen Bastard, und ihn wegzustoßen versuchte. Und dabei ist etwas passiert. Jacopo Tintoretto zeigt uns das. Ein Spritzer der göttlichen Muttermilch ist auf den Nachthimmel gelangt. Und auf die Art und Weise ist die Milchstraße entstanden. Evidence the best of science. Das Licht der Sterne. Wer hat diesen Nachthimmel schon einmal so gesehen? Hand hoch. Ganz wenige wahrscheinlich. Warum? Weil wir es in unseren Gemeinden und Städten so hell machen bei Nacht mit dem künstlichen Licht, dass all das Licht der Sterne darin verloren geht. Jetzt ist das Licht allerdings Millionen, Milliarden von Jahren unterwegs und erzählt uns Geschichten. Es erzählt uns die Geschichte von anderen Welten. Und wie wir diese Geschichten deuten, wie wir diese Geschichten entfalten, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, indem wir ein Land besuchen, in dem die Europäische Südsteinwarte, wo Österreich ein Mitgliedsland ist, die weltbesten erdgebundenen Fernrohre aufgestellt hat. Du hast gehört, ganz richtig, es ist Chile, 1000 Kilometer nördlich von Santiago de Chile etwa, befindet sich La Silla. Und das hier ist die Umgebungslandschaft. Es ist eine Gegend, Luftfeuchtigkeit 0 bis 3%. Wir sind auf ungefähr 2.500 bis 3.000 Meter Seehöhe. Ein Land, in dem nicht viel wächst und dennoch gibt es so wunderbare Farben. Ein Land mit bizarrer Naturlandschaft, wie hier das Moon Valley. Es braucht nicht eher erklärt zu werden, warum das Moon Valley heißt. Man sieht's. Das ist der Dr. Juri Bilecki, ein professioneller Astronom. Es war meine wissenschaftliche Begleitung, ich bin dorthin eingeladen worden, durfte mir Bilder machen von der Gegend, um sie zum Beispiel hier zu erzählen. Und dann, vor 12 Jahren etwa, wurde einem der Berge hier die Spitze abgetragen. Das ist der Cerro Paranal. Die Spitze wurde abgetragen, um einen kleinen Fernrohrpark die Existenz zu ermöglichen. So viele Farben. Es ist ein erzreiches Gestein. So schaut es dort oben aus. Wir finden hier 4 baugleiche Teleskope, eine Reihe von weiteren Fernrohranlagen. Das ist die Kontrollstation, da sitzen die Wissenschaftler drinnen und generieren Bilder mit diesen gigantischen Fernrohren. Wollen Sie einen Blick hineinwerfen? Zeige ich Ihnen zuvor noch, wie dort jeden Abend, 365 Tage im Jahr, der Sternenhimmel aussieht. Jeden Abend. So. Sie stehen dort auf der Beobachtungsplattform, haben die Milchstraße über sich, die so hell ist, dass Ihre Körper am Boden einen Schatten werfen. Das natürliche Licht bei Nacht reicht aus und es ist ein Milliardstel dessen, was wir in unseren Städten haben. Angstgetriebene Gesellschaft sind wir. Hell muss es sein, da will man sich auch nicht fürchten. Schauen wir jetzt da eine dieser Teleskope bei der Arbeit zu. Die bewegen sich lautlos. Das Einzige, was man hört, sind die Vakuumpumpen der titanisch großen CCD-Kameras. 8 Meter Spiegeldurchmesser, der passt gar nicht in den Raum herein. Sie sehen da drüben der Juri. Bewundert das Teleskop, mit dem er jahrelang gearbeitet hat. Er ist selbst ein begnadeter Astrofotograf. Er macht Sternenlandschaftsaufnahmen. Eine davon haben wir vorhin gesehen. Diese Fernrohre sind Produkte von wissenschaftlicher Erkenntnis aus ganz Europa. Das Schöne an ESO aus meiner Sicht ist, dass hier so viele verschiedene Länder mit unterschiedlichen Mentalitäten, verschiedenen Sprachen an einem gemeinsamen Strang ziehen, in einem Boot sitzen, um der wichtigsten Frage oder einer der bedeutendsten Fragen nachzuspüren, nämlich wo kommt alles her, wo gehen wir hin? Und das rechtfertigt diesen enormen Aufwand an Material. Schauen wir uns ein bisschen anhand von Stimmungen am Paranal um. Wir werden jetzt Timelapse-Aufnahmen sehen, gemacht von Christoph Malin und Babak Tafreshi, 2 Fotografen von Taiwan, The World at Night. Das ist eine Website, die Sie unbedingt besuchen sollten. Schauen Sie sich das einfach an, Sie kriegen eine Orientierung, wo wir uns befinden, wo sich Naturwissenschaft im Sinne der Astronomie abspielt. Es ist also keine Filmaufnahme, sondern es ist ein künstlich generierter Film, bestehend aus Tausenden von einzelnen Aufnahmen. Belichtungszeit, ganz wenige Sekunden mit hoher Kameraempfindlichkeit, spiegelt uns den Nachthimmel wieder, so wie wir ihn dort erlebt haben. Natürlich mit freiem Auge können wir nicht die Farben der Milchstraße sehen, aber sehr wohl die Intensität des Lichts. Das nehmen wir sehr wohl wahr. Wir sind auf der Südhalbkugel, Magellansche Wolke, die 2. große Magellansche Wolke. Die Venus im Untergehen. Und so werden pro Nacht Hunderte von wissenschaftlichen Projekten abgearbeitet. die weltbeste Fernrohranlage. Ein Wissenschaftskonsortium bestehend aus 5 bis 6 Wissenschaftlern, die haben die Aufgabe, die Application Forms, also die Bewerbungsbögen von Naturwissenschaftlern der ganzen Welt auszuselektieren nach relevanten Projekten, die es wert sind, diese Anlage zu benutzen. Und um Ihnen ein Bild zu geben, wie viel das ist, stellen Sie sich einen Tisch vor mit 5 Meter Länge, 1 Meter breit und ein Papierstapel 1 Meter hoch. So viele Bewerbungen kommen zur ESO in einem Jahr. Und da brauchen wir nicht glauben, dass das nur die Europäer sind. Auch die Amerikaner stellen sich dort an, weil es ist mit Abstand die weltbeste erdgebundene Fernrohranlage, die unter diesem privilegierten Himmel arbeiten kann. Dort herrschen natürlich ideale Bedingungen, weil die Luft ist dort perfekt ruhig. Was wir vielleicht romantisch schön finden, wenn die Sterne funkeln, so wird es dem Astronomen ganz grau und flau im Morgen, weil der möchte haben, dass die Sterne ausschauen wie angenommen am Himmel. Da dürfen sie überhaupt nicht bewegen und das können sie dort haben. Jeden Abend diese wunderbaren Farben des Sonnenuntergangs, die 7 Kardinalfarben. Die Kamera wurde auf einer Schiene montiert, die sich weiter bewegt hat, sodass ein Panning-Effekt entstanden ist im Bild. Christoph Marlin, World Rider, heißt seine Website, ist ein begeisterter Radfahrer, hat sich nicht nehmen lassen, durch die Wüste an Paranay mit seinem Rad zu fahren. Und haben natürlich die Nächte da draußen verbracht. Ja, und in der Früh sind wir fertig. In jeder Hinsicht bestimmt. Gut, das Bild wollte ich Ihnen unbedingt nur mal zeigen. Also mir hat das so extrem beeindruckt, diese ganz fantastischen Farben. Dieses Bild ist out of the box. Ich habe nichts gemacht in Photoshop, sondern so wie es aus der Kamera gekommen ist. Der Paranal ist ja wenige Kilometer nur entfernt vom Meer. Da hinten sehen wir eine nebelhafte Bedeckung am Meer. Und der Grund, warum es ausreichend dort so tolle Bedingungen gibt, ist, weil es den Humboldtstrom gibt. Denn der sammelt die gesamte Feuchtigkeit der Luft und hält sie unten am Meer. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es ja, in 40 Minuten vielleicht, dass diese Wolken darauf kommen und man möchte sie fast fürchten, aber der Humboldtstrom bindet es und hält den Astronomen dort den Rücken frei, sodass sie Nacht für Nacht die Forschungen unternehmen. Zweifellos bedeutendste Stern im ganzen Universum, zumindest für uns Menschen. Und so viele Sterne gibt es, gibt wirklich ja, fast 10.000 werden sichtbar am Paranal. Und interessieren tun wir uns für ein Areal, wo man mit freiem Auge gar nichts sieht, außer dunkel. Dieses Areal interessiert uns ganz besonders. Es ist die Region, die wir erkennen, ist das Zentrum der Milchstraße. In dieser Aufnahme sehen wir ganz viele Sternennebel, über die werden wir noch ein bisschen sprechen. Und auch da hier im Sternbild, Tierkreise liegt das Schützen, das wäre Schütze, das wäre Skorpion. Da drinnen, in einer dieser ganz dunklen, obskuren Gegenden, da wollen wir hineinschauen. Denn da haben wir etwas gewittert, außerhalb des sichtbaren Lichts. befindet sich nämlich das Zentrum der Milchstraße. Und in dem Zentrum der Milchstraße ist etwas ganz Spezielles. In diesem Zentrum, da befinden sich Sterne, die sind 10.000 Mal größer und leuchtstärker als die Sonne. Und diese Sterne, die können wir mit diesem Fernrohr beobachten. Wir können sie messen, wie groß sie sind. Wir bestimmen die Masse, wir bestimmen die Umlaufbahn. Und damit können wir ausrechnen, als wir erstaunt waren, wie klein vergleichsweise die Umlaufbahn eines solchen gigantischen Sternes ist, können wir ausrechnen, von all den Sternen, der gemeinsame Mittelpunkt, ein Brennpunkt der Ellipsen, wie viel Schwerkraft es dort geben muss, dass man solche titanisch großen Sterne dorthin binden kann. Die haben gewaltige Dimensionen. Und wenn man das ausrechnet, kommt man drauf, dass in der Mitte etwas sein muss, das so stark ist in Anziehungskraft, dass man sogar das Licht entweichen kann. Und all das wissen wir deswegen, weil wir das nicht nur das sichtbare Licht untersuchen, sondern auch wir empfangen das Röntgenlicht, das vom Universum kommt. Wir schauen im Infraroten und im Radiowellenlicht genauso noch. Wenn Sie stürzen, Sie verletzen sich die Hand, Sie kommen in eine Ordination, ich mache ein Röntgen, dann ist es genau das gleiche Röntgenlicht, das wir nutzen in der Astronomie. Oder ich besteuere hier diese Präsentation im infraroten Bereich. Das ist genau der Bereich, den wir auch in der Astronomie benutzen können. Und wenn wir das tun, erweitern wir das Spektrum. Wir nehmen die Scheuklappen weg. Zumindest einmal im elektromagnetischen Bereich. Nehmen wir die Scheuklappen weg und können dann durch so eine schwarze, vordergründig irrelevante, molekulare Staubwolke hinein und auch hindurch schauen. Im infraroten, nahinfraroten Bereich und finden da locker, das ist eine ganze Reihe von Sternen. Dann messen wir im Radiowellenbereich, messen wir, dass die Sterne sind, die in dieser Wolke sind. Und dann kommt man drauf, ach, das sind Sterne, die in dieser Wolke entstanden sind. Und dieses Instrument nützt uns und hilft uns, um das Zentrum der Milchstraße zu untersuchen. Und da drinnen finden wir also ein super schweres, schwarzes Loch. Einer der Motoren der gesamten Milchstraße. Hier sehen wir sie, wie sie sich über den österreichischen Alpen aufspannt. Das Bild wurde von Babak Tafreshi gemacht, der Chef von The World at Night. T-W-A-N, The World at Night. Diese Website sollten Sie besuchen. In der Zwischenzeit wissen wir, dass praktisch fast ausnahmslos alle Milchstraßen so ein schwarzes Loch in der Mitte haben. Wir werden dann, wenn wir im Deep Space sind, darauf zurückkommen. Zunächst mal interessieren wir uns jetzt den Teleskopblick für Sternennebel. Wir sehen hier dieses Lachsrot, das ist interstellarer Wasserstoff. Wir könnten sagen, das ist die göttliche Muttermilch, aus der alles entspringt. Der interstellare Wasserstoff ist die Grundbausubstanz des Universums. Es gibt nichts, was nicht seinen Ursprung darin hätte. Sterne und die Sterne, die beispielsweise hier drinnen vom Hubble Space Teleskop beobachtet im Orionnebel entstehen. Das ist der berühmte Orionnebel. Da haben wir dem Hubble Space den Auftrag gegeben, näher hinzuschauen. Und da können wir dann zuschauen, wie solche Protosterne in sogenannten Stellar Disks, in stellaren Sternscheiben entstehen. Mit Hilfe dieser Fernrohrtechnologie werden wir Zeitzeuge der Entstehung, der Geburt von Sternen. Und stellt fest, dass sie aus den Überresten von längst vergangenen Sternen stammen. Wir schauen ihnen zu und finden es beachtlich, dass all das Material, egal wie wir es drehen und wenden, wird benutzt. Etwas, was wir erfunden haben, wir Menschen, die Vergeudung und Verschwendung, das existiert im Universum so nicht. Das ist echt eine Erfindung der Menschen. Denn alles wird benutzt. Und das, was für die Sternentstehung gebraucht wird, das wird gebraucht, um Planeten zu formen. Und das gilt und zieht sich durch den roten Faden durchs ganze Universum. Überall sind diese molekularen Staubwolken interstellarer Wasserstoff, aus dem neue Sterne entstehen. Die Next Generation Stars, könnte man sagen. Und um diese Sterne herum bewegen sich Planeten. Da hier dieses Bild zeigt uns den Wasserstoffvorrat in der Milchstraße, die wir unsere eigene Milchstraße nennen. In Deep Space, wenn wir sehen, wie vermessen es ist, wenn wir Menschen von der eigenen Milchstraße sprechen, im Sinne der Besitzergreifung. Das ist so, wie wenn eine Ameise sagt, der ganze Himalaya gehört mir. Das kann sie sagen, natürlich, klar. Wenn sie glauben, Ameisen glauben. Der Himalaya hingegen, dann wird es wahrscheinlich ziemlich wurscht sein. Also in allen Milchstraßen spielt sich eigentlich das Gleiche ab, nämlich, dass das Leben nach einer Ausdrucksform strebt. Hier wiederum zwei Milchstraßen, die dabei sind, früher hat man gesagt, zu kollidieren, in der Zwischenzeit sagen wir, dass sie sich vereinigen. Und wenn Milchstraßen das machen, dann tauschen sie ihre Molekular- und Wasserstoffvorräte aus, die hier verbunden werden. Und was dann passiert, ist das, was man explosionsartige Sternentstehung nennt. Denn so eine Milchstraße besteht ja aus Hunderten von Milliarden von Sternen. Und wenn die dann einer anderen Milchstraße begegnet, dann könnte man vorher nicht glauben, das ist der Untergang. Da werden ja Sterne kollidieren und so weiter. Aber das passiert nicht. Das hier ist ein Rechenmodell von dieser Milchstraße, in der wir wohnen. Irgendwo da heraus, nach einem dieser Arme, würden Sie jetzt aus diesem Bild ein Tausendstel eines Pixels herausnehmen und dann würden Sie, wenn wir das tun, ich mache das mal eben für uns alle, ein Tausendstel Pixel halte ich jetzt das ganze Sonnensystem zwischen Daumen und Zeigefinger. Das gibt es wieder so. Und jetzt möchte ich gerne, dass wir diese 14 Milliarden Jahre der Schöpfung in ein Ehrenjahr hineinpferchen. Das hat uns Carl Sagan vorgegeben. Dann sprechen wir am 1. Jänner vom Big Bang. Und 31. Dezember, knapp vor Mitternacht, da hier jetzt AEC, Astronomie für Astrologen, Jetztzeit, repräsentiert durch den Astronauten. Ich möchte das deswegen machen, weil wir uns miteinander die Frage stellen sollen, wie lange existiert denn jetzt eigentlich die Milchstraße? Seit wann gibt es denn diese Milchstraße, die wir nicht fotografieren können in der Weise, aber ausrechnen können? Das werde ich Ihnen im Deep Space heute noch erklären, wie das geht. Und dann kommen wir drauf, dass diese Milchstraßen, die gibt es schon seit dem 1. Jänner da. Und was ist dann passiert? Februar, März, April, Mai, Juni. Wann glauben Sie, ist unsere Sonne entstanden? Sie brauchen nicht sorgen, Sie dürfen. Wo glauben Sie, wann glauben Sie, tauchte die Sonne auf, die unser System erwärmt, schenkt uns die Wärme, schenkt uns die Energie, all die Farben. Weil die Farben, die wir da computergenerierten Bildern sehen, sind Abbildungen der Farben der Sonne. Diese Sonne, die gibt es seit den 1. Septembertagen in diesem Modell. 14 Milliarden Jahre in einem Erdenjahr. September. Nächste Frage, intuitiv, wann ist die Erdkummer? Wie lange hat das braucht? Dieser Organismus Erde, ist mehr als ein Planet, dieser Organismus Erde, der ist Mitte September aufgetaucht. Mitte September aufgetaucht. Ich weiß nicht, ganz so schnell. Und da würden Sie sich fragen, und das erste Leben, wie lange hat das gebraucht? Nein, das hat jetzt wirklich richtig lang gebraucht. Da müssen wir dann schon noch den Oktober vergehen lassen und das erste richtig gut sichtbare Leben mit einer gewissen Masse und auch sogar noch mit einer Popularität bis herauf in die Jetztzeit. Wie Saurier zum Beispiel. Die sind im November aufgetaucht. Und die haben sich dann während des ganzen Monats November über den Planeten gejagt. Das ist übrigens auch ungefähr so die Zeit, als es noch keine Kontinente gab, in der Weise, wie wir sie kennen, sondern da gab es noch diesen Superkontinent, Pangea. Ganzen November haben sie die Dinosaurier da über den Planeten gejagt. Und wir müssen schon auf den 31. Dezember warten. Ein paar Sekunden vor Mitternacht, bis wir als Menschen da aufgetaucht sind, in diesem gesamten Schöpfungsbild. Ungefähr so halbe Minuten vor Mitternacht, am 31. taucht die Menschheit auf. im Sinne der Kulturgeschichte, also sagen wir mal etliche tausend Jahre der Aufzeichnung menschlichen Bestrebens, bis der Mensch dann mit seinen Fähigkeiten so nachhaltig seinen Fuß gesetzt hat auf diesen Organismus. Das ist ziemlich pessimistisch. Ich glaube an das nicht, aber mir hat das Bild ganz gut gefallen. Wir sind schon recht laut mit unseren Schritten und auch mit dem, was wir tun und sagen. Aber kehren wir jetzt zurück zu diesen Lebewesen vor ungefähr 150 Millionen Jahren, denn sie waren privilegiert als die Ersten, die ein bewegliches Handgelenk bekommen haben. Und jetzt werde ich Ihnen zeigen, warum das so bedeutend ist. Wir sagen von uns ja und erkennen uns als vernunftbegabte Menschen. Als vernunftbegabte Lebewesen, wir können nachdenken über uns selbst, über die Welt und so weiter. Und jetzt erkläre ich Ihnen aus meiner Sicht des Handgehalten, ganz vorteilsfrei und leidenschaftslos, dass das etwas mit der Hand zu tun hat, dass wir so gescheit sind. Wir sind überhaupt so gescheit sind. Der erste Schritt war, dass das Handgelenk den Lebewesen ermöglicht hat, die Lüfte zu beleben. Denn die Flügelschlagbewegung von so einem Saurier, das waren Gleitflieger, so wie die Schmetterlinge, nur ein bisschen größer. Aber die Flügelschlagbewegung eines Vogels ist nicht etwas, was in der Schulter stattfindet. Schon auch. Aber die entscheidende Bewegung findet da statt, in den Handgelenken. Wenn er nämlich den Flügel dann raufzieht, Steuerbewegungen macht und wieder herunterdrückt, das geht ohne Handgelenk nicht. Einen kontrollierten Flug, da bauen sie als Vogel ein gescheites Handgelenk. Und diese Hand hat sich dann weiterentwickelt, war am Anfang ein Gehwerkzeug und hat sich irgendwann emanzipiert, vor ein paar Millionen Jahren, und hat dem Träger der Hand gesagt, jetzt missbrauchen wir ständig als Gehwerkzeug, ich bin dafür mehr. Benutze mich, um Werkzeuge zu machen. Benutze mich, um die Welt anzugreifen. Damit brachte es natürlich mit sich, dass der Mensch sich aufgerichtet hat, die Perspektive, das Blickfeld hat sich erweitert, mehr Information kam ins System, obwohl wir manchmal so ein bisschen das Gefühl haben, das könnte sich auch um eine rückläufige entwickeln. Besonders dann, wenn man als Astrofotograf über Stunden und Stunden mit einem Rechner Bilder entwickelt. Aber im Ernst. Über die Hand, mit der wir, sobald es uns gibt, bis zu unserem Ende die Welt untersuchen, kommt ganz viel Information ins System. Schauen wir uns eine embryologische Entwicklung der Hand an. Innerhalb der ersten wenigen Wochen bilden sich sogenannte Handknospen. 48 Tage her, diese Aufnahme. Und innerhalb von ungefähr 2-3 Monaten ist dann dieses geniale Werkzeug der Hand so weit fertig, dass man das erkennen kann. Und mit der greifen wir nach der Welt. Wir untersuchen Oberflächen. Wir brauchen nicht mehr hinschauen und können sagen, es ist glatt. Es hat eine gewisse Temperatur, es ist fest und so weiter. Das kann die Hand. Das heißt, es ist immer mehr Information auch ins Gehirn entlang der Nerven gekommen, sodass das Gehirn gefordert war, mitzuhalten. Mit so einem kleinen Hirnkastel kommen sie nicht aus. Wenn sie mehr Informationen verarbeiten wollen, brauchen sie eine größere CPU, einen größeren Rechner. Und das ist der Grund, warum das Gehirn mit der Hand mitgewachsen ist, letztlich. Die Information, die kommt, die muss auch verarbeitet werden. Dazu braucht es halt eine entsprechende Rechenzentrale, um dann hoffentlich auch irgendwas Sinnvolles zu generieren. Wir sehen ja die Entwicklung der Schädelkapselgröße über die Millionen von Jahren, angefangen vom Australopithecus über den Homo ergaster bis hin zum Sapiens. Dass zwischen da und hier ein gewaltiger Sprung war, den wir nicht genau greifen können, anthropologisch, ist wieder eine andere Geschichte. Aber es ist so. Das Hirn ist gewachsen, weil es die Hand gibt. Ja, natürlich, Sie werden jetzt, irgendjemand von Ihnen kennt Neurologen und da streckt Ihnen schon die Hand entgegen und sagt, natürlich ist es eine Wechselwirkung gewesen. Klar, die Hand ist ja natürlich auch auf ein gescheites Gehirn angewiesen, denn wir können ja nicht nur empfinden, sondern wir machen ja mit den Händen auch was. Und dieses Bild zeigt Ihnen, wie überrepräsentiert die Hand im Gehirn ist. Das heißt, rein qualitativ, wie viele Zellen im Gehirn für die Hand reserviert sind. Küssen ist auch wichtig offensichtlich, okay. Aber Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, vergleichen Sie das mal mit dem Knie. Nichts gegen die Fußballer, aber nichts gegen die Kniechirurgie. Wichtig, schön, aber ganz objektiv kann man sagen, es dreht sich alles um die Hand. Überlegen wir uns jetzt, was wir mit den Händen so tun. Wir halten die Hand auf und empfangen. Wir strecken die Hand der Welt entgegen. Als ich diesen Zeichnungen begegnet bin, in ganz jungen Jahren, das sind natürlich die Zeichnungen von Da Vinci, war das für mich klar, das ist mein Weg. Und das hat mich letztlich auch irgendwo zur Handchirurgie geführt. Wir sehen da, wir arbeiten mit den Händen, aber wir kommunizieren auch mit den Händen. Wir sorgen füreinander mit unseren Händen. Wir lieben einander. Wir betreiben schöne Kunst. Und Freundinnen, wir bauen mit unseren Händen. Wir errichten Bauwerke, die Jahrtausende überdauern. Auf der Erde, im Weltall. Und wenn es dann mal passiert, dass man seine Hände verliert, dann ist es eine gute Sache, wenn es Leute gibt, die eine Freude daran haben, alles dran zu setzen, die Hände wieder dorthin zu bringen, wo sie hingehören. Diese Nacht werde ich nie vergessen, wir sind da 12 Stunden gesessen in 2 Teams und haben die Hände wieder angenäht. Da müssen ganz viele Menschen das Gleiche wollen. Da reichen die Handchirurgen nicht aus. Da braucht es die Schwester, die das Instrumentarium halten kann. Da braucht es den Anästhesisten, da braucht es die Nachbehandlung, da braucht es die Ergotherapie. Da braucht es ein soziales Netz für den Herrn, der 9 Monate später wieder zur Arbeit gegangen ist. Und was ihm noch wichtiger war, dass er wieder sein feines Fischersieg spürt. Und wenn ihr einen gescheiten Fisch braucht, dann kriegt der Herr einen Anruf und er fischt man dann irgendwas aus seinen Fischteichen raus. Einige wenige Worte zum Handgelenk. Als Handchirurg darf ich das heute. Wir schauen auf ein Handgelenk von streckseitig drauf. Ich möchte ein bisschen angeben mit der Intelligenz von diesem genialen Werkzeug. Da gibt es Handwurzelknochen, die mit Bändern verbunden sind. Denkende Bänder. Bänder, die nicht nur Stabilität geben, sondern auch diese Handwurzelknochen zueinander koordinieren. Und wenn die gerissen sind, dann stellen wir es wieder her. Andere Hände haben geniale Implantate entwickelt, dass man gebrochene Handgelenke wieder reparieren kann. Und jemand, dessen Handgelenk vollkommen zerstört ist, atrotisch ist und nicht mehr gehen und nur weh tut, na, das schneiden wir heraus und das ersetzen wir mit einem künstlichen Handgelenk. Heutzutage sind wir zum Glück so weit, dass wir ein Handgelenk anbieten können. Sie sehen das bei Intropathie, wird über Stabilität überprüft, das ist eine wissenschaftliche Methode von mir entwickelt, geht zum Stabilität. Heutzutage können wir echt was anbieten. Wer ein kaputtes Handgelenk hat, der kriegt ein neues und das war's. Das ist so der Einblick in meinen Alltag. Montag ist mein OP-Tag in der Diakonissenklinik und da geht es um die eingezwickten Nerven und da geht es um alle möglichen Dinge. Da wird es besprochen. Sie sehen, Da Vinci ist natürlich da immer ganz in der Nähe. Auch der Raffaello Santi, zu dem Bild kommen wir heute eh noch. Und mir hat es besonders gefreut, dass einer meiner Lehrer, Lenny Bodell, zu meiner Ordinationseröffnung extra aus Amerika umgekommen ist. Von dem habe ich ganz viel lernen dürfen. Nicht nur chirurgisch, sondern auch ganz viel Zwischenmenschliches. Man sieht es ihm an, ein weiser Mann. Hat einen großen Empfänger, keine Haare stören. Und ich strebe ihm nach. Nein, Leute, die ganz dichte Haare, die rasiere ich alle weg. Nein, kein Spaß. Okay, also da findet es statt, aber wir lassen jetzt noch einmal die Sonne untergehen und wollen jetzt nur ein bisschen in die Sterne hineinschauen. Ganz offensichtlich hat mir diesen Sonnenuntergang in Chile sehr beeindruckt. Es ist ja schon wieder da mit so einem Bild. Das kommt halt immer eigentlich. Sie müssen das über sich ergehen lassen. Aber wenn Sie das erleben, das haut dann einfach um. Da hört man auf zu denken und versucht nur noch im Herzen zu sein. Kurzer Einblick in meine Sternwarte. Da gibt es ein professionelles Fernrohr, das eine hochgezüchtete Fotomaschine ist, mit dem ich mich bemühe, ganz hochaufgelöste Aufnahmen zu machen von den Milchstraßen. Mich interessieren ganz besonders die fremden Milchstraßen, weil es einfach Sterneninseln sind, Milliarden von Sternen, mit doch viel mehr Planeten, wie wir sie hier sehen, das ist die sogenannte Zuckergalaxie, zumindest haben sie die Kinder so genannt, statt aus wie so ein Zucker vielleicht. Und ja, es sind Belichtungszeiten von 15 bis 20 Stunden, manchmal 70 bis 80 Stunden Belichtungszeit braucht man, um ein gut aufgelöstes Bild einer fremden Welt zu machen. Das Licht von der Milchstraße entstammt aus der Zeit, als sich gerade das Mittelmeer gebildet hat. Hier spannen wir wieder Hubble Space Teleskop für uns ein, mit dem Auftrag, diese große Starburst Galaxy zu untersuchen. Ich brauche Ihnen gar nicht erklären, was Starburst ist, weil Sie sehen selbst. Das Rote, was so wegzuspritzen scheint vom Zentrum, das ist das, die Region, wo explosionsartig Sternentstehung geschieht. Und auch natürlich hat diese Milchstraße ein extrem schweres schwarzes Loch in der Mitte. Das sind fast alle Milchstraßen so an sich, dass sie diesen Motor in der Mitte haben. Und da ist man das. Als man da drauf gekommen ist, dass Milchstraßen schwarze Löcher in dem Zentrum haben, hat man sich zurückgelehnt und endlich aufgeatmet und hat gesagt, ah, jetzt haben wir endlich die Erklärung, warum eine Milchstraße überhaupt über Milliarden von Jahren stabil existieren kann. Denn diese Spiralen, die wir gesehen haben, die haben ja Umlaufgeschwindigkeiten von 1 Million km/h. Ein Regenspiel mit 1 Million km/h, was würde da passieren? Da putzt sie Ketten und sie brauchen keinen Handgerät mehr. Wie kann es stabil sein? Ja, mit dem schwarzen Loch. Darüber müssen wir uns aber nachher noch genau unterhalten. Hier ein Einblick in eine ganz berühmte Sternenregion Eta Carina. Wir schauen dann jetzt gleich auf diese kleine molekulare Wolke ein bisschen größer drauf. Das ist ein Mosaik, das werden wir uns heute auch noch in Extenso anschauen. Weil in diesem Sternennebel gibt es ganz faszinierende Objekte, über die wir heute noch sprechen werden. Ich möchte Ihnen ein bisschen die Dimensionen noch veranschaulichen über die Größe der Sterne. Was ist ein großer Stern, was ist ein kleiner Stern, was kann man sich darunter vorstellen? Das machen wir heute dann, wenn wir zum zweiten Mal in Deep Space sein werden. Der Orionnebel. Noch einmal dargeboten, sein Licht stammt aus der Zeit der Völkerwanderung auf Erden, 1400 Lichtjahre ungefähr entfernt, Daumen mal Pi. Diese Sterne sind frisch geboren, wenige Millionen Jahre jung, das ist kosmologisch nichts, das ist ein Baby. Um diese Sterne herum, die aus diesen Stellar Disks entstehen, findet sich so viel Material, das gebraucht wird, damit sich daraus die Satelliten bilden können. Ein Stern, der für sich alleine ist, hat keinen Sinn. Der erfüllt keinen Sinn. Ein solitärer Stern, was soll das? Ein Stern hat dann einen Sinn, wenn er Planeten rundherum hat. Weil auf den Planeten soll es ja tunlichst die Möglichkeit geben, dass sie in irgendeiner Weise Leben bildet. Und das findet man in allen Milchstraßen so. Ausnahmslos. Wie hier in dieser wunderschönen Milchstraße. Da gibt es verschiedene Objekte, wie zum Beispiel planetarische Nebel, Sterne, die dabei sind, ihre äußeren Schichten abzustoßen. Es gibt andere Sternregionen, wie hier, wo wir Sterne sehen, die in einer Hülle sich noch befinden. Dann gibt es aber genauso auch Kugelsternhaufen, also haufenweise Sterne, ein Kugelsternhaufen, die gigantische Ansammlungen sind von Sternen. Das ist 1 Million Sterne hier. 1 Million Sterne. Man fragt sich, wie kann denn das stabil sein? Die müssen sich ja alle zusammenziehen und auf einem engsten Raum zusammenschrumpfen, aber die schaut nur deswegen so dicht geballt aus, weil die so weit weg sind. Ähnlich wie ein Auto, das Sie bei Nacht sehen, aus 1 Kilometer Entfernung, wenn Sie eine Lichtquelle sehen, steht es unmittelbar vor Ihnen und bleibt hoffentlich auch stehen, während Sie getrennt 2 Scheinwerfer sehen. Da hier ist noch einmal das Modell der Milchstraße und da, wo Sun steht, ist auch die Sonne drin. Wo Sonne draufsteht, ist Sonne drin. Und in der Mitte, dort, zumindest auf diesem einen Planeten, ist es dem Universum gelungen, Leben hervorzubringen. Und daher inszenieren wir jetzt den blauen Planeten. Gelungen, dass sich Leben bildet, das sich freut. Ja, das ist einfach eine Freude, wenn man hinten der Sterne stehen darf. Es hat sich Leben gebildet, das sowohl den Mikro- als auch den Makrokosmos untersucht, indem es das Lehrbuch der Natur durchblättert. Das beste Lehrbuch für alle Wissenschaftler ist das Lehrbuch der Natur. Und dieses Leben beobachtet und findet einen Rhythmus. Zum Beispiel der Rhythmus der Jahreszeiten. Oder den Rhythmus von Tag und Nacht. Oder auch den Rhythmus des Sonnenlaufs gesehen über ein Jahr. Wenn Sie mit einer Kamera immer in die gleiche Richtung, immer zur gleichen Uhrzeit, über ein Jahr lang ein Foto machen, dann entsteht das Symbol der liegenden Ort in einer Lämmer, das Zeichen der Unendlichkeit, passenderweise, es hat auch einen gewissen symbolischen Wert, quasi die Versicherung, dass die Sonne wirklich über einen sehr langen Zeitraum regelmäßig auf- und wieder untergehen wird. Wir beobachten rückläufige Phänomene, Rückläufigkeitsphänomene von den Planeten. Wir beobachten aber auch andere Rhythmen, greifen Sie zum Beispiel mal auf Ihre Speichenarterie. Sie nehmen vorne den Daumen entlang bis zum Handgelenk, wenn Sie noch hingreifen, spüren Sie Ihren Rhythmus, Ihren Lebensrhythmus, den Rhythmus des Herzschlags. Und dieses Leben auf Erden beobachtet die Sterne und findet diesen Prozess der ewigen Wiederkehr. Sterne, die dabei sind wie hier, die Eye of God, dieser Stern stößt die äußersten Schichten ab und gibt dabei die schweren Elemente, die er produziert hat, ans Universum ab. Weil das war sein Auftrag. Aus Wasserstoff schwerere Elemente zu synthetisieren am Weg der Nukleosynthese, weil diese schweren Elemente gebraucht werden. Gebraucht werden Kohlenstoff zum Beispiel im Skelett, Magnesium in der Muskulatur, Sauerstoff im Blut. Und all das ist nur deswegen möglich, weil jeder dieser Sterne über ausreichende, ich sage jetzt einfach, Intelligenz verfügt, zu wissen, wann es Zeit ist, für ihn zu gehen, abzutreten von der kosmischen Weltbühne. Und das ist etwas, was man unseren Politikern gerne mitgeben möchte, oder? Die sollten ein bisschen mehr Sterne schauen, dann bräuchten es dieselben Fehler nicht ständig und darauf stolz sein. Also wir finden das, was uns die alte Vorderen als Panterei hinterlassen haben. Wir werden uns heute im zweiten Vortrag über diesen näher unterhalten. Es sei einfach einmal so hingeworfen an die Wand. Und dieses Leben ist bewusst dessen, dass es selbst ein integraler Bestandteil von diesem Prozess ist der ewigen Wiederkehr. Alles andere wäre ein Verstoß gegen den Energieerhaltungssatz. Es geht nichts verloren. Es kann Energie nicht vernichtet werden, sie kann nur transformiert werden. Die Asiaten nennen das Rad des Samsara, und ganz egal, wie wir es nennen, es ist wunderschön. Es hat was ungemein Tröstliches zu wissen, dass wir nicht verloren gehen, dass wir auch nicht alleine sind, sondern dass wir integriert sind in dieses Gesamte. Und diese Mentalität, die wir als moderne Menschen in der westlich industrialisierten Welt an den Tag legen, das ist eine Amputationsverletzung. Spotlight nur auf uns. Damit explodiere ich mich vom Rest der Welt. Und ich reduziere alles Sein auf den kümmerlichsten Abriss vom ganzen Universum. Auf mich selbst. Und wenn ich dann sage, das ist das einzig Bedeutsame und Wichtige, dann kann man nur eines sagen, da hat jemand zu wenig Sterne geschaut. Das heißt, die Therapie hier wäre, hinausgehen am Abend unter den Sternenhimmel und sich von diesem Sternenhimmel auch beeindrucken lassen. Aber dieses Leben, von dem wir sprechen, das ist sich ja bewusst dessen, dass da hier der Organismus Erde mit allen Lebewesen eine Gemeinsamkeit darstellt. Und findet es auch schön. Und der eine oder die andere macht sich das auch zur Aufgabe, und auf merkuriale Art und Weise wird es dann verbreitet und hinausgetragen, sichtbar und hörbar, vielleicht auch spürbar gemacht. Nämlich, dass wir eine Welt sind, dass wir Verantwortung haben füreinander, das unmittelbare Umfeld, aber auch für alle. Und natürlich auch für die Erde. Und wir sind uns bewusst dessen, dass dieser Energieerhaltungssatz uns Menschen nicht auslässt. Ganz sicher nicht. Wir bestehen, wir vergehen, und in Abhängigkeit davon, wie wir den Schreibtisch verlassen haben, kommen wir wieder, um am Schreibtisch entsprechend weiterzuarbeiten. Weil die Arbeit übernimmt uns niemand. Das ist das, wie man das Tantalei verstehen kann. Daher noch ein naturwissenschaftliches Ergebnis. Dieses Bild zeigt uns die Materieverteilung im Weltall. Das ist alle Materie in einem Bild. Das hier sind ganze Haufen von Milchstraßen. Und Sie sehen, das ist retikulär formiert. Das ist eine retikuläre, netzartige Struktur dahinter. Das ist nicht irgendwie verteilt, sondern strukturiert und geordnet. Und es gibt überhaupt gar keinen Punkt, der nicht mit irgendeinem x-beliebig anderen verbunden ist. Der Cosmic Web wird in der Naturwissenschaft genannt, und das ist es auch. Alles ist miteinander verbunden und in Abhängigkeit voneinander. In Existenz. Und wenn man als Mediziner das anschaut, dann erinnert mich das an die Zeit, als ich in einem öffentlichen Spital gearbeitet habe, war dort das Umfeld gewalt tätig, und es kamen nicht wenige Schädelverletzte, wo wir uns bemüht haben, die Blutung rund ums Gehirn so schnell wie möglich zu entfernen, damit das Gehirn sich wieder entfalten kann. Und wenn man das Gehirn unter einem Elektronenmikroskop anschaut, würden Sie genau so ein Bild bekommen. Hermes Trismegistus, wie oben so unten, wie im Großen, so im Kleinen. Evidence-Based Science macht es sichtbar, dass es genau so ist. Für die Naturwissenschaftler, die sich ausschließlich mit den fünf Sinnen befassen, ist es brandneu. Für jene, die jenseits der fünf Sinne nachschauen, ist es aber der Hut. Aber ich finde es schön und spannend, dass uns die Naturwissenschaft so eine schöne Evidenz jetzt einfach da legt und in die Hand gibt. Das ist dieses Enkalpan, dieses alles also eins. Und natürlich sind wir ein Bestandteil dessen und sind hier integriert mit den 12 kardinalen Qualitäten, die es halt pro Inkarnation zu durchlaufen gibt, um zu lernen und um unser eigenes Leben besser in den Griff zu bekommen, uns ein bisschen leichter zu tun mit all den Aufgaben, die uns gestellt werden. Und all das haben wir gelernt, weil wir uns vom Sternenhimmel immer schon zutiefst beeindrucken haben lassen. In der Zeit, als er noch überall sichtbar war. Wer von Ihnen sieht am Abend mehr als 100 Sterne am Himmel? Ganz ehrlich, wenige. Wer sieht überhaupt gar keine Sterne mehr am Abend, wenn es schön ist? Glaube ich nicht. Nein, wir wohnen einfach in Städten, wo wir so viel Lichtverschmutzung generiert haben, ein Milliardenfaches dessen, was notwendig ist, dass wir das Licht der Sterne auslöschen. Dabei ist es bereit, uns zu erzählen von anderen Welten. Das hier ist auch Milchstraße. Ja, 3 Milliarden Lichtjahre entfernt, na und? Aber das Licht ist unterwegs, ungehindert, diese enorme Distanz, um die letzten 100, 150 Meter ausgelöscht zu werden, verschluckt zu werden. Lichtverschmutzung ist auch eine Art Transportationsverletzung, weil ich mache das Spotlight auf eine Stadt und sage, that's it. Wir schneiden uns heraus aus der Welt, in der wir leben. Und es ist allerhöchste Zeit, dass wir alles dran setzen, es wieder umgekehrt zu machen. Der Natur auch bei Nacht wieder zu begegnen, unterm Sternenzelt. Und unter Sternenzelt wollen wir uns jetzt auch gemeinsam begeben, im Anschluss. Denn dürfen wir jetzt zunächst mal für Ihre Aufmerksamkeit für den ersten Vortrag bedanken. Ich möchte Flo bitten, dass wir ein bisschen Licht kriegen vielleicht. Und Sie haben vielleicht eine Reihe von Fragen, die könnten wir jetzt beantworten, wenn wir haben. Fünf Minuten Zeit, um Fragen zu beantworten. Denn um genau 11:30 und bei mir ist es jetzt genau 11:20, geht es in Deep Space weiter und wir verschenken keine einzige Minute. Das ist nämlich eines der zentralen Highlights des heutigen Tages. Wenn Ihnen das schon gefallen hat, dann freue ich mich sehr, aber was Sie heute erleben werden, das muss Sie mit dem nicht vergleichen. Jetzt waren wir dann im Keller und dann gehen wir gleich hinauf auf das 100. Stockwerk vom Empire State Building oder so ähnlich. Jetzt Fragen. Bitte.
Sie haben gesagt, dass zur Aufnahme 70 bis 80 Stunden teilweise dauern. Wie wird es gemacht?
Ja, die Aufnahme zum Beispiel sind 70 Stunden Gesamtbelichtungszeit, ein bisschen mehr. Das wird so gemacht, um ein so ein Astrofoto zu erstellen, brauchen Sie eben ein hochgezüchtetes Fernrohr. Und dieses Fernrohr wird an dieses Objekt ausgerichtet. Ein zweites Fernrohr, nehmen Sie dann zum Beispiel diesen Stern und verfolgt den mit einem CCD-Chip und einem Fadenkreuz ganz genau, kompromisslos. Und gibt, sobald es merkt, der Stern wandert in irgendeiner Richtung ab, in Abhängigkeit von der Erddrehung und der Ungenauigkeit der Teleskopeinrichtung, gibt es einen Steuerimpuls an die Teleskopeinrichtung und sorgt dafür, dass das Objekt immer schön in der Mitte bleibt. Punkt 1. Dann, wenn Sie ein Farbbild generieren wollen, brauchen Sie zunächst ein schwarz-weißes Bild mit hoher Empfindlichkeit, dass man viele Details und viele Milchstraßen im Hintergrund noch sehen. Dann brauchen Sie Rot, Grün und Blau. Aus diesem Rot, Grün, Blau generieren Sie einen Farbdatensatz. Und der wird dann kombiniert mit dem Luminanz, Schwarz-Weiß-Bild-Datensatz. Und nachdem es nicht reicht, dass man einmal abdrückt und ein Bild macht mit, sagen wir mal, 20 Minuten Belichtungszeit pro Farbkanal, sondern viele, Dutzende, was Ihnen nämlich die Möglichkeit gibt, das CCD-Rauschen zu eliminieren. Das heißt, die Artefakte, die vom CCD-Chip kommen, kann man damit eliminieren. Am statistischen Weg braucht es 70 Stunden ungefähr.
Das heißt, mehrere Nächte oder wie?
Viele Nächte. Mhm. Manchmal ist es so, dass man ein Objekt heuer beginnt und in 2 Jahren abschließt. Da braucht es eine gewisse Geduld. Sie könnten natürlich die Milchstraßen auch fotografieren mit 7 Stunden Belichtungszeit und meinetwegen 70 Minuten, dann werden Sie halt irgendwie erkennen, okay, da ist irgendwie und da ist irgendwie. Das ist halt, womit man sich dann zufrieden gibt. Ich gebe mit dem nicht zufrieden. Und also das heißt, es sind viele einzelne Aufnahmen, die dann miteinander verrechnet werden. Sonst noch? Bitte.
Beschäftigen Sie sich auch mit Radioteleskopie?
Ich persönlich nicht, aber ich habe mich in Chile, wir werden heute eine Radioteleskopanlage auch anschauen, sehr beeindrucken lassen, was man damit kann. Ja.
Die 96 Teleskope?
Ja, die sind schon, genau. Die sind fast alle fertig, aber es ist schon längst in Betrieb. Hat auch schon bahnbrechende Erkenntnisse geliefert. Die Radioteleskop-Anlage hat den Riesenvorteil, dass sie ganz präzise messen kann. Mit dem können Sie keine solche Bilder generieren, ist unmöglich. Aber es ist ein exaktes Messinstrument. Wir haben ja alle wahrscheinlich Erfahrung mit Radar auf der Straße. Wer ist noch nie geblitzt worden? Und eine ähnliche Technologie ist es auch. Und mit diesen Messtechniken kann man zum Beispiel dann hergehen, ganz präzise messen, obwohl das Licht von der Milchstraße 23 Millionen Lichtjahre entfernt ist, kann man die Rotationsgeschwindigkeit von einem einzelnen Stern herausmessen. Damit kriege ich Informationen über die Umlaufzeit, dann kriege ich Informationen über die Dimension, dann kriege ich Informationen über die Masse. Also das wirft dann gleich einen ganzen Rattenschwanz an Informationen ab. Das ist das Spezielle an der Radioteleskop.
Geht das über die Rotverschiebung?
Bitte?
Über die Rotverschiebung.
Ja, aber nicht im sichtbaren Licht. Sondern im Radiowellenlicht. Das geht über ein Interferenzmuster. Aber es ist der Effekt. Wobei es nicht die Rotverschiebung ist, die uns bekannt ist, sondern es ist die kosmologische Rotverschiebung. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Bitte.
Ist das schwarze Loch in der Galaxie eine Art Quasar?
Nein. Ein Quasar ist eigentlich ganz was anderes. Also so wie man Quasare jetzt versteht, sind es erstens mehr Objekte, die extrem weit weg sind. Extrem weit weg, damit extrem alt und extrem große Milchstraßensysteme. Viel, viel größer noch als das, was wir da in unmittelbarer Nachbarschaft, das ist ja kosmologisch gesehen nebenan. Und der Quasar wäre jetzt sozusagen die Spitze von Wöstlingberg, wenn wir so wollen. Ja. Das ist was anderes. Eine Minute noch, bitte.
Hat das Universum Grenzen oder ist nur unsere Sichtweise begrenzt?
Letzteres stimmt in jedem Fall. Das stimmt. Ob das Universum Grenzen hat, das ist etwas, was uns der Hausverstand neu legt. Etwas muss wo anfangen und muss irgendwo aufhören. Fangen wir vielleicht so an. Der Zeitpunkt des Big Bang, an dem wir ja sehr glauben eigentlich. Ja? Also da hat man sehr viel Evidenz dafür, dass es das geben hat. Die Frage ist nur, wie oft? Einmal oder öfter? An dem arbeiten wir jetzt gerade. Aber dieser Big Bang wird immer beschrieben als gigantische Explosion. War es auch sicherlich. Nur würden wir uns jetzt vorstellen, gigantische Explosion. Okay, ich lege jetzt da eine Bombe her mit einem Zeitschalter und drücke einen Knopf und dann gibt es Explosion. Dann ist es eine Explosion in einem präformierten Raum. Das ist aber dort nicht so gewesen. Denn mit dieser Explosion ist beides erst mitgeliefert worden, Raum und Zeit. Und daher greift ein Begriff wie Grenze, wenn man dieses Universum verstehen will, das greift nicht mehr, weil es da keinen Sinn mehr gibt. Es hat sich etwas ausgedehnt, was nicht da war. Ich tue mir auch extrem schwer, das vorzustellen. Es gibt ja das Modell des Seifenschaums, wenn man im Bad sitzt, hat man diese vielen kleinen Bläschen. Und ein Universum grenzt das Seifenblase an die nächste quasi. Dann ist natürlich die Frage, okay gut, der Schaum hört irgendwo auf, was ist dann? Das ist eben unser Hausverstand, der das so zwingend von uns fordert. In Wahrheit, glaube ich, gibt es da gerade eine Handvoll Menschen auf Erden, die nur irgendwie ein Begriffsverständnis dafür haben. Oder anders gesagt, die weiß nicht. Thank you.